Ich sitze heute in der Gartenarbeitsschule in Pankow und mir gegenüber sitzt Angelika Gersdorf. Die leitet die Gartenarbeitsschule und weiß außerdem viel mehr über Gärten als ich und auch als viele andere Menschen, die ich kenne. Genau deshalb bin ich hier. Wenn ihr Fragen habt, schickt die ruhig. Für heute haben wir den Zettel schon voll, aber für neue Fragen sind wir jederzeit zu haben. Und dann fangen wir einfach direkt an. Das hier ist ein großer Schulgarten und ihr kennt euch aus mit allen möglichen Sachen. Und die erste Frage, die ich gekriegt habe, ist, wie funktionieren eigentlich Tulpen? Eine Freundin von mir hat gesagt, ihre Tulpen haben dieses Jahr nur Blätter und nicht eine Knospe. Wieso ist das so und was kann man dagegen tun?
So, hallo erstmal. Ja, es stimmt, ich bin die Leiterin der Gartenarbeitsschule. Ich bin zudem noch Lehrer. Ich bin also nicht Gärtner, habe eigentlich auch kein gärtnerisches Vorwissen in Hinsicht irgendwie Beruf oder so, sondern es ist einfach alles nur Interesse und jahrelange Erfahrung, weil ich praktisch mit dem Garten groß geworden bin. Meine Eltern waren ganz doll gartenaffin, sind es heute noch und deswegen weiß ich vielleicht hier und da ein bisschen zu helfen. Mit den Tulpen ging mir das jahrelang auch so. Komischerweise nicht mit denen, die ich schon 30 Jahre im Garten habe. Die kommen immer, da macht man nichts, die lässt man drin und die blühen jedes Jahr wieder. Mit diesen hochgezüchteten Sorten ist das schon so, dass das, glaube ich, eine Pflanze ist, die ein bisschen Liebe haben möchte. Und Liebe heißt bei den Tulpen gute Erde. Ich habe also vor 2 Jahren Tulpen gekauft, habe die in richtigen puren Kompost gesetzt, habe die dort wachsen lassen, blühen lassen. Die blühten super und normalerweise bin ich davon ausgegangen, das war's dann. Nein, aber ich habe sie dann, als sie abgeblüht waren, die Blätter welk waren, rausgenommen, die Zwiebeln trocken gelagert und im Herbst wieder eingesetzt in gute Erde. Und da ist Kompost immer ein Geheimtipp. Viel zu viele Leute geben ihre Gartenabfälle weg. Die muss man im Garten lassen, die müssen zur Erde werden und die müssen wieder zurück in den Garten. Dann kann man sich den ganzen Dünger kaufen, sparen. Und das habe ich jedenfalls gemacht und sie kamen alle super wieder. Und selbst die Tulpenzwiebel vermehrt sich ja. Aus einer Zwiebel werden ja 2 oder 3. Und selbst da haben etliche schon geblüht. Also ich werde meine Tulpen nur noch in gute Erde setzen. Und sie mögen vor der Blüte, also sie möchten es im Winter nicht so sehr feucht haben, sie möchten schon trockener stehen. Ja, also die Zwiebel mag nicht so ganz hohe Feuchtigkeit. Dann müsste es eigentlich klappen.
Okay, aber du nimmst die auf jeden Fall auch raus, dann wenn die abgeblüht sind.
Ich habe die deswegen rausgenommen, weil ich die bei mir im Garten hatte. Also da müssen nachher die Bohnen hin.
Ah,
ja. Ja. Und wenn man sie im Garten lässt, man gießt ja den Garten doch öfter. Und so sind die dann wirklich trocken, haben diese Trockenzeit und das bekommt den Tulpenzwiebeln besser, als wenn sie so in der Feuchte stehen.
Okay.
Versuchen.
Ich glaube, umfassend beantwortet.
Naja, und wenn es nicht klappt, darf man dann meckern, dann weiß ich auch nur, woran es liegt.
Aber das ist sicherlich ein Versuch wert.
Auf alle Fälle.
Die zweite richtig lebenspraktische Frage ist Schnecken. Ich habe gehört, dass man Sachen daneben pflanzen kann, die Schnecken nicht mögen und das würde die dann abschrecken. Ich habe das probiert, bei mir hat es bis jetzt nie geklappt. Kann ja daran liegen, dass ich das Falsche daneben gepflanzt habe. Aber so richtig bin ich nicht meiner Schnecken Herr geworden. Ich habe sie am Ende vergiftet, was ich nicht sehr freundlich finde, aber mir ist nichts mehr eingefallen zu Schnecken.
Ja, ist eine Gewissensfrage. Weil Schnecken fressen gerne Sachen, die sehr zart sind. Wenn ich also aus dem Gewächshaus Pflanzen raushole in den Garten, dann sagen die Schnecken, holla, jetzt komme ich endlich ran und freuen sich. Dann ist der Salat und die Gurke ist innerhalb kurzer Zeit weg. Wenn ich das nicht will, gibt es 2 Möglichkeiten. Ich härte die Pflanzen vorher ab. Das heißt, ich pflanze sie nicht sofort in den Garten, sondern versuche die Blätter, die ja vorher sehr zart waren, weil sie im Gewächshaus ja nur gute Bedingungen hatten, kräftiger und stärker und praktisch, wie sagt man, nicht mehr so zart werden zu lassen.
Unleckerer für Schnecken.
Unleckerer für Schnecken. Das dauert vielleicht 14 Tage und pflanze sie dann ein und hoffe, es kann klappen, es kann schief gehen. Und die zweite Variante ist wirklich, diese kleinen blauen Körner streuen. Gibt auch noch andere Sachen. Bierfalle ist ja immer gesagt. Die Bierfalle sollte man aber auf alle Fälle in den Nachbargärten aufstellen, weil die locken die Schnecken aus der Umgebung an. Sprich, aus meinem Garten gehen sie dann raus, muss man also ein gutes Verhältnis zum Nachbarn haben und der muss sein Gemüse nicht mögen. Es gibt auch solche Schneckenzäune, aber ich weiß nicht, wie viel Schneckenzaun man in seinen Garten stellen will, damit solche Pflanzen dann durchkommen. Das ist schwierig. So, und Geheimtipp für jemanden, der viel Zeit hat und Lust und Laune hat, ich gehe auch durch meinen Garten, wenn ich es schaffe, habe so eine Zange, mit der man sonst Grillwürstchen umdreht, in der Hand, sammle diese Schnecken ein und denke nicht darüber nach, was anschließend mit ihnen passiert. Das geht auch. Und da kann man auch schon eine ganze Menge an Schnecken, also wird man eine ganze Menge los. Man schafft es nicht 100%ig, aber wenn man es konsequent macht und da fängt man an bei 200 Schnecken auf 500 Quadratmeter pro Abend, dann hat man eine Chance, das so ein kleines bisschen einzudämmen.
Nee, ich möchte ja Schnecken auch nicht grundsätzlich ausrotten, aber ich möchte auch ein bisschen Salat ernten. Also ich finde halt irgendwie so, das braucht ein Gleichgewicht, das mir manchmal etwas fehlt.
Das Problem sind diese braunen spanischen Wegschnecken, die ja eigentlich nicht zu uns gehören, die eingewandert sind, die rigoros alles fressen. Eine normale Nacktschnecke, die früher einen Salat angefressen hat, da hatten wir in den äußeren Blättern ein paar Löcher und dann war gut. Und diese Gehäuseschnecken, ich meine, jedes Tier hat ja irgendwo auch eine Notwendigkeit im Garten. Die haben ja irgendeine Aufgabe. Und wenn sie nur Futter für ein anderes Tier sind, aber sie gehören dorthin. Und deswegen ist das mit dem Schneckenkorn eben schwierig, weil es vor der Weinbergschnecke nicht Halt macht, vor der normalen Gartenschnückelschnecke nicht Halt macht, vor eventuell noch seltenen Sorten auch nicht. Deswegen muss man sich schon genau überlegen, will man es oder will man es nicht. Oder macht man es vielleicht nur um den Salat rum und um die Tagetes vielleicht. Ja, man kann es auch noch probieren. Manche sagen auch, weil du sagtest, diese Pflanzen, die Schnecken dann abhalten von anderen. Ich glaube eher, wenn ich Salat und Tagetes nebeneinander pflanze, vielleicht mögen sie die Tagetes mehr, dass sie dann den Salat ein bisschen in Ruhe lassen. Aber das kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Schnecke an, die da gerade frisst.
Ja, also das waren tatsächlich so, ich bin eigentlich sehr für so umweltverträgliche Sachen und ich mag auch nicht gerne Chemie in meinen Garten kippen. Das ist mir als Gedanke irgendwie eklig, weil ich immer denke, ich dünge mit Mist und versuche das alles irgendwie so möglichst, dass es halt wirklich so ausgeglichen bleibt, dass es genau, richtig. Aber eben, mir ist zu den Schnecken echt nichts mehr eingefallen, gar nichts. Aber absammeln, klar.
Ja, aber es ist schon so, wenn man Natur will, dann muss man auch mit der Natur leben. Und Natur ist nicht nur für, also es ist nicht ausschließlich für uns gemacht, sondern für alle.
Das stimmt schon.
Ja, und dann sind es eben ein paar Köpfe weniger. Salatköpfe.
Ja. dann habe ich gesehen, dass, beziehungsweise, nee, ihr habt mir das vorige Woche erzählt, dass ihr jetzt anfangt mit Kartoffelprojekten. Warte, ja. Was das bedeutet, das hätte ich gerne ein bisschen mehr erklärt. Ich habe vorhin schon gesehen, dass hinten im Garten Schilder stehen, dass es bei euch eine Art Retter gibt und noch ein paar andere Sorten. Und im Vorjahr habe ich gesehen, dass ihr so verschiedene Sachen probiert habt mit Vorkeimen oder ob die in der Erde sein sollen oder im Stroh. Was genau macht ihr denn jetzt mit den Kartoffeln?
Also Sinn dieser ganzen Geschichte ist, den Kindern nahezubringen, wie passiert das, welchen Kreislauf geht eigentlich unsere Kartoffel, bevor sie bei uns auf dem Teller landet. Weil wir wissen ja, hattest du neulich erzählt, die Kinder wissen zum Teil gar nicht mehr, dass Pflanzen aus Samen entstehen. Selbst das ist für manche Kinder schon, zumindest in einer Großstadt wie Berlin, was ganz Besonderes und was ganz Neues. Und deswegen versuchen wir eben bei bestimmten Gemüsesorten den Kindern diese Frucht nahezubringen. Wo kommen sie her? Wie wachsen sie? Wie muss ich sie pflegen? Was brauchen die an besonderer Zuwendung? Bis hin, wie schmecken sie denn eigentlich oder was kann man alles draus machen? Und das machen wir schon seit ein paar Jahren und da ist die Schülerfirma, die wir bei uns auf dem Gelände haben, ganz kräftig mit dabei, weil die hat ja Schüler auch aus der 10. Klasse, die machen Prüfungen und die fangen praktisch hier an, im Winter ihr Projekt zu planen. Kartoffeln, welche Sorten nehmen sie, wie bearbeite ich die, wo kriege ich sie her, was mache ich mit den Kartoffeln, wenn sie da sind und. Die machen richtig Prüfungsthema draus, deswegen steht auf einem Teil von unserem Feld dann steht Adretta und das und das und das. Die haben da also besondere Projekte und wir machen das mit Schulklassen, die dann mehrmals zu uns kommen und das geht eigentlich los damit, dass man ihnen sagt, Kartoffeln, wo kommen sie her, also die Geschichte der Kartoffeln. Das natürlich immer auch verbindet mit anderen Geschichten aus dem Unterricht. Also heute ist eine Klasse da, die hat dann zum Beispiel einen Zahlenstrahl und muss einordnen. Das heißt, die müssen mit den Zahlen umgehen, die müssen Zahlenwerte einordnen. Die haben ein Märchen vom Kartoffelkönig, die können also dieses Märchen auch nacherzählen. Also man übt ganz vielfältig, ohne dass die Kinder eigentlich merken, dass sie bestimmte Fähigkeiten lernen. Das ist ja das immer, was Lernen, glaube ich, blöd macht, wenn man da sitzt und sagt, ich muss jetzt so ein Alphabet oder ich muss so ein kleines Einmaleins lernen. Das ist stupide, aber wenn man mit ihnen dieses kleine Alphabet oder dieses kleine Einmaleins lernt, ohne dass sie das merken, dann haben die Spaß und sagen, oh, wo ist die Zeit geblieben, schon wieder zu Ende und haben gar nicht gemerkt, dass sie jetzt auf einmal mehr können. Ja, und das ist so Sinn und Zweck der Sache, also deswegen rechnen die, deswegen lesen die bei uns, deswegen spielen die, die sagen Gedichte auf, die gucken sich die Stärke unter dem Mikroskop an, die machen Kartoffelkleister, also auch handwerklich Sachen, die man vielleicht auch zu Hause mal zeigen kann. Wir machen auch ein bisschen Kunst, Kartoffeldruck ist also auch so ein Thema, wo die Kinder, also hatte ich vor 4 Wochen eine Kollegin aus meiner Schule da, die hat Kartoffeldruck gemacht, die Kinder waren total begeistert, sie kannten es nicht. Ich glaube, wir haben als Kinder Kartoffeldruck, das war das Normalste von der Welt, was wir da gemacht haben. Ja, also wir versuchen so ein bisschen vielseitig die Kartoffel von allen Seiten nahe zu bringen. Und ich muss immer wieder sagen, die Kinder sind immer begeistert. wenn die eine Kartoffel reinlegen und dann kommen diese Kartoffeln natürlich auch ausbuddeln und dann sehen, es ist nicht eine, sondern es sind fünf oder es sind drei große. Ja, also so praktischer kann man Kindern Natur nicht beibringen und unsere Ernährung nicht beibringen. Das haftet ihr Leben lang, das vergessen die nie wieder.
Das finde ich schön. Also das sind aber immer Langzeitprojekte. Ne? Das ist halt nichts, was man, also das geht halt einfach so lange von, die Kartoffel wird gepflanzt, die Kartoffel wird gepflegt, die Kartoffel ist irgendwann reif. Das dauert halt Momente. Das ist nichts, was von jetzt auf plötzlich geht. Wie kriegt man das mit einem Unterricht verbunden? Also das bedeutet ja, dass die regelmäßig hier Unterricht machen.
Ja.
Und das heißt auch, dass man sich einfach viel kümmern muss, oder?
Ja, bedingt. Es ist durchaus auch möglich. Es kommt immer auch auf das Engagement des Lehrers an. Ja, ich will nicht sagen, dass die Lehrer, die herkommen, sich nicht engagieren. Die engagieren sich auf diese Art und Weise. Sie kommen eben her. Aber man kann natürlich auch Kartoffeln legen, in die Schule gehen, vieles in der Schule machen und dann im Herbst ernten kommen. Beides geht und ich finde es auch in Ordnung, dass beides geht, weil jeder Lehrer auch seine Bedingungen hat oder seine Ziele hat. Das muss schon jeder für sich selber in seinen Plan reinkriegen. Aber wir bieten es eben an. Und manche nehmen es eben gerne an und manche sagen, du, ich habe noch hier noch andere Sachen, ich muss da mich sortieren, vielleicht das nächste Jahr, völlig in Ordnung. Aber um nochmal auf deine Eingangsworte zurückzukommen, ich finde gerade das ja auch wichtig, dass die Kinder lernen, ich gehe nicht in den Supermarkt und kaufe mir die Kartoffel und dann ist sie da, sondern eigentlich gehe ich aufs Feld, lege die Kartoffel und warte ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr oder so in etwa und kann erst dann die Kartoffel ernten. Das heißt, ich muss mir also auch überlegen, wenn ich in einem Dreivierteljahr noch was haben will, was mache ich, wie kriege ich das hin? Also dieses planvolle Umgehen auch mit der Umwelt finde ich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das haben viele Kinder auch nicht mehr so wirklich auf dem Plan, weil es ist so, sie gehen es einkaufen und sie kriegen es. Ja, zu lernen, dass nicht immer alles vorhanden sein muss und dass man trotzdem vernünftig leben kann, wäre für mich so ganz privat auch so ein Ziel, was man Kindern vielleicht ein bisschen deutlicher machen sollte.
Zurück zur Kartoffel selber. Welche Sorten habt ihr denn hier? Also die Adrette hatten wir schon genannt, die war mir aufgefallen, weil ich sie halt kannte. Und welche Sorten habt ihr dann sonst noch so da? Experimentiert ihr? Nehmt ihr irgendwie besondere Arten?
Das machen wir ganz selten. Das kommt immer auch auf die Schulen an, die da sind. Und da wir meistens Grundschulen haben, experimentieren wir mit der Sorte weniger. Wir kriegen unsere Kartoffeln vom Schulumweltzentrum Mitte und die haben eine Zusammenarbeit mit so kartoffelproduzierenden Betrieben, die dann Kartoffeln, die sie haben, spenden. Das sind manchmal unterschiedliche, manchmal auch gleiche Sorten. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel, ich glaube, die heißt Queen Anne, eine ganz frühe Kartoffel, die haben wir gekriegt. Die ist das erste Mal, wir haben noch zwei andere Sorten, aber frag mich bitte jetzt nicht nach den Namen. Ich müsste gucken, ich habe die Zettel liegen, die wir dann auch nehmen. Für mich ist die Sorte eigentlich zweitrangig. Für mich ist wichtig, ist es eine relativ frühe oder ist es eine späte Kartoffel. Weil wenn die Kinder kommen, sollen die schon relativ frühzeitig im Jahr dann auch ernten können. Und dann kommt mir aber immer das Wetter so ein bisschen und auch die Planung, also die Feiertagslage so im April. Normalerweise sind die Kartoffeln, die wir gelegt haben, alle hätten die alle im April in die Erde gekonnt. Aber da waren Ferien. Und dann war das Wetter auch kalt und dann war der Boden noch nicht vorbereitet. Also wir haben auch so mit so ein paar ganz normalen alltäglichen Problemen zu kämpfen, sodass wir unsere Kartoffeln meistens erst im Mai in die Erde kriegen. Aber zum Trost aller kann ich sagen, auch diese Kartoffeln werden. Die holen das nach.
Das heißt, die Kartoffeln müssten jetzt alle schon in der Erde sein eigentlich.
Ja. Und wenn nicht, dann ganz schnell.
Wie pflegt man eine Kartoffel vernünftigerweise? Was möchte die für einen Boden und will die eher Sonne und... Was hat die sonst noch so gerne?
Also die Kartoffel ist nicht kompliziert. Die möchte ein bisschen Wärme haben. Das geht aber bei uns ab, wie gesagt, ab Mitte April ist die Wärme auf alle Fälle da. Je nachdem, was das für eine Sorte ist. Die frühere ist nicht ganz so empfindlich. Die späteren wollen es dann vielleicht ein bisschen wärmer. Ansonsten in die Erde packen. Vorsichtig, die Keime müssen dranbleiben. Zudecken. Wenn dann das Grüne rauskommt, dann anhäufeln. Also um die Kartoffel einen Berg machen. Weil die Kinder lernen das bei uns und manch einer weiß es auch, die Kartoffel ist kein, oder die Kartoffelknolle entsteht nicht aus der Wurzel, sondern aus dem Spross. Das sind Sprosse, die normalerweise in die Höhe wachsen würden, es aber nicht tun, sondern in der Erde bleiben. Und an diesen Sprossen entstehen die Knollen, die Kartoffeln, deswegen sind die Kartoffeln Sprossknollen. Und damit möglichst viel Sprosse mit Erde bedeckt sind, Kartoffeln produzieren können, wird die Kartoffel angehäufelt. Gut. Und wenn die angehäufelt ist, muss man gucken, dass sie hin und wieder mal Wasser kriegt. Vielleicht auch nicht so ganz böses Unkraut drin steht. Normalerweise hat die Kartoffel so viel Kraut, dass wenig Unkraut wächst. Meine Eltern haben früher auf Böden, wo viel Unkraut war, Kartoffeln gelegt. Und dann war das Unkraut schon zur Hälfte beseitigt. Also so ein kleiner Tipp, wenn man viel Unkraut hat, kann man es mit Kartoffeln versuchen. Ja, und dann fängt die Kartoffel an zu blühen. Dann sollte man mal gucken, ob viel Kartoffelkäfer drauf sind, die ich aber schon seit Jahren bei uns nicht mehr gesehen habe. Also da haben bestimmte Herbizide, heißen die nicht, ne? Aber bestimmte Schädlingsbekämpfungsmittel sicherlich auch ihr Werk getan. Dann fängt die Kartoffel an, Früchte zu bilden. Die sind auch giftig. Alles, was an der Kartoffel grün ist, ist giftig. Sollte man nicht unbedingt essen. Und wenn das Laub anfängt zu welken, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Mutterknolle völlig fertig ist, die Pflanze ausgelaugt ist. Sie hat Kartoffelknollen neue gebildet und dann sollte man vorsichtig nachgucken. Und vorsichtig heißt mit Grabegabel und lieber zweimal buddeln als nur einmal, weil man vergisst immer irgendeine Kartoffel. Eine bleibt immer liegen. Die kommt dann im nächsten Jahr normalerweise auch, wenn wir nicht 20 Grad minus und einen halben Meter Bodenfrost haben, dann kommen die im nächsten Jahr wieder.
Also man nimmt immer vorgekeimte Kartoffeln, wenn man die legt, oder?
Das macht unsere Schülerfirma so, ich mache das nicht. Weil diese vorgekeimten Kartoffeln logischerweise auch die Gefahr bergen, dass diese Keime abbrechen. Und brechen sie ab, passiert nichts mehr. Dann hast du diesen Spross ja nicht, daraus entsteht der Spross. Also man kann das machen, wenn man es macht, muss man es vorsichtig machen. Die sollten dranbleiben. Man kann aber auch die nicht vorgekeimten Kartoffeln nehmen, die kommen genauso. Dauert vielleicht 14 Tage länger.
Das kann man, glaube ich, aushalten.
Ja.
Und wenn bei euch die Kartoffeln reif sind, dann habt ihr halt einen Sack voller Kartoffeln. Was macht man denn? Kartoffelfest? Oder wie? Also ich stelle mir das schwierig vor. Ihr habt hier einen schönen großen Hof, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich auf der Stelle hier eine Kartoffel in irgendeiner Weise verarbeiten sollte.
Richtig, das ist bei uns nicht ganz einfach, weil die Bedingungen nicht ganz so sind, wie man sich's wünscht. Ich habe keine Großküche, aber da die Kartoffeln ja von Kindern gelegt wurden, möchten diese Kinder natürlich die Kartoffeln auch haben. Und es gibt für ein Kind nichts Größeres, als mit einer Kartoffelernte nach Hause zu kommen und zu sagen, das sind meine Kartoffeln. Und dieses Erlebnis geben wir den Kindern natürlich auch. Die dürfen ihre Kartoffeln mitnehmen. Was wir machen, was ich auch sehr gerne mache, ist von einem Teil dieser Kartoffeln dann, wenn die Kinder sie buddeln, Pellkartoffeln zu kochen und schön mit Quark und Kräutern zu servieren. Und ich glaube, die Eltern, weiß ich nicht, wie viele Kinder das wirklich gerne essen, aber hier schmeckt das allen Kindern. Wenn die hier Pellkartoffeln mit Quark essen, an der frischen Luft, mit Vogelgesang und Katze rennt rum und man kann sich noch ein bisschen frei bewegen und man hat ein Erfolgserlebnis. Besser schmecken Kartoffeln mit Quark nie. Nur hier.
Ihr macht auch ganz klassischen Schulgartenunterricht. Der ist bei mir im Moment länger her und deshalb würde ich dazu gerne noch ein paar Sachen fragen.
Vielleicht kann ich zwischendurch, es gibt diesen klassischen Schulgartenunterricht leider nicht mehr. Also es ist in den Schulen oder in den Plänen, in den Rahmenplänen, nicht mehr vorgesehen, Schulgartenunterricht zu machen. So wie Nadelarbeit weggefallen ist, so wie leider auch Werken weggefallen ist. Bei Nadelarbeit kann man ja vielleicht noch diskutieren, aber das ist eben schade, weil ich denke, wir erleben momentan, wie das ist, wenn Kinder dieses Wissen nicht mehr erfahren können. Und ich finde gerade, ich meine, so ein Kind, was auf dem Bauernhof groß wird, braucht das nicht. Die wissen das von sich aus, zumindest auf dem klassischen. Aber ein Kind, was in Berlin oder in einer Großstadt groß wird und nie irgendwie was mit Garten zu tun gekriegt hat, woher sollen die das wissen, wie das funktioniert? Ja, und wie will man auch das Interesse wecken? Das ist ja so, was ich nicht kenne, dafür interessiere ich mich nicht. Und dann muss ich mich nie wundern, wenn Leute eben Essen wegschmeißen. Irgendwann mal, weil sie gar nicht wissen, was für Arbeit drinsteckt. Und deswegen haben wir eben gesagt, und zum Glück geht das auch immer noch, uns gibt es also immer noch, werden also finanzielle Mittel dafür bereitgestellt. Wir versuchen so breit wie möglich und möglich danach, wie unsere Bedingungen sind, wir sind ja eine sehr, sehr kleine Gartenarbeitsschule, diese Wissensvermittlung anzubieten. Und das heißt eben, zu uns kommen Schulen, die sagen, wir wollen ein Beet bearbeiten. Und dann kommen Kinder, die kriegen bei uns je nach Alter ein Stück Erde. Und dann müssen die da eben das Unkraut jäten, lockern, pflanzen, ernten, was ja die schöne Arbeit an der Gartenarbeit ist. Und dann wieder komme ich wieder auf den Quark. Wir machen also mit den Kindern, sehen wir zuerst Kresse aus, weil Kresse einfach so ein Objekt ist. Es geht schnell, man hat schnell Erfolg. Und wenn die Kresse dann so weit ist, dass sie geschnitten werden kann, habe ich Pellkartoffeln nicht, aber den Quark hier und, heißer Tipp, Knäckebrot. Irgend sowas vollkorniges, knirschendes. Und die Kinder lieben es. Ja, es schmeckt so lecker. Ich muss dann die Rezepte mal rausgeben für den Quark, weil zu Hause schmeckt der natürlich nicht so gut, logischerweise. Ja, und das sind die einen. Und die anderen sagen eben, gut, okay, wir haben rein vom Plan in der Schule, von dem, was ich machen muss mit den Kindern, nicht die Zeit, jede Woche einmal in die Gartenarbeitsschule zu gehen und dort ein Beet zu bearbeiten. Die kommen dann und machen Einzelprojekte. Und das geht dann eigentlich mit Schuljahresbeginn los mit Apfelsaft, wo man natürlich nicht nur was erfährt darüber, wie Apfelsaft gemacht wird, sondern auch über den Apfel. je nachdem, wie alt die Kinder sind. Ne? Das wird schon ein bisschen angepasst. Das geht dann weiter, oft im Herbst mit, was ist denn überhaupt gewachsen, was für Gemüse ist da, was für Obst wurde geerntet, wie entsteht das. Also darüber kann man reden. Wir züchten Zimmerpflanzen selber mit den Kindern und machen diese ganze Geschichte Vermehrung von Pflanzen, geschlechtlich, ungeschlechtlich. Kurz vor Weihnachten sind natürlich Nadelgehölze ein Thema und zum Glück finden sich dann auch welche, aus denen man ein Gesteck machen kann. Kinder gehen also mit zauberhaften Gestecken hier raus und ich weiß von Leuten, die also in der Umgebung wohnen und mit uns Kontakt haben, die dann sagen, wir haben wieder eine Klasse gesehen und in dieser Straßenbahn, die Leute waren alle happy, weil die Gestecke so schön aussehen. Also auch für die Kinder eine sehr schöne Geschichte so zu Weihnachten. Man muss ja nicht, was weiß ich, große Geschenke kaufen oder so. So ein kleines Gesteck zu Weihnachten macht es ja auch. Ja, dann ist Weihnachten vorbei, dann kommt der Januar, da geht es dann los, langsam aber sicher mit Pflanzen aussehen, Kräuter pikieren, Töpfe fertig machen, den ignorieren wir jetzt, den Anruf. So, und dann ist März, dann stehen die Pflanzen im Gewächshaus und dann geht das richtig los, dann ist so eine Phase, wo wir ackern, wo die Schülerform auch ganz, ganz viel zu tun hat, diese Pflanzen alle wirklich so vorzubereiten, in Kästen zu setzen, dass wir die dann an Schulen abgeben können. Oder auch auf unser eigenes Land denn pflanzen können. Ja, und dann kommen die Projekte Bienen, Apfelbaumblüte, Pflanzenbau. Fällt mir noch was ein, Teichtiere. Wir haben so einen kleinen Teich, wo die Kinder dann auch mal keschern können. Welche Tiere leben denn eigentlich im Boden? Kräuter. Also das geht dann die ganze Bandbreite. Und was für mich wichtig ist, ich möchte eigentlich den Leuten, die zu uns kommen, nicht vorgeben, du musst jetzt das, das, das und das machen, sondern ich finde es schön, wenn die Leute sagen, ich möchte gerne kommen zu dem und dem Thema, wie können wir da vorgehen. Und da bin ich gerne bereit, je nachdem, wie der Lehrer das gerne haben möchte, zu sagen, gut, okay, bei euch machen wir eben nur das eine, bei euch machen wir einen ganzen Komplex, so wie die Lehrer das bei sich gut, oder auch Erzieher, das müssen ja nicht unbedingt Lehrer sein, bei sich in ihren Plan gut einbauen können. Also, man soll mit mir reden.
Ihr seid also sozusagen nicht einer Schule zugeordnet, sondern ihr seid eine zentrale Einrichtung und die Schulen müssten sich aber an euch wenden und sagen, können wir bei euch was machen? Können wir bei euch ein Beet haben oder können wir bei euch Unterricht kriegen oder ein Projekt machen oder sowas?
Ja.
Ich kenne halt tatsächlich, bei uns das große Kind hat einen Schulgarten in seiner Schule und die Schulgärten in Pankow beliefert ihr dann aber auch wieder?
Wir versuchen das, soweit es geht. Wir sind natürlich mit unserer Kapazität auch immer ein bisschen, also wir sind jetzt so bei 45 Schulen, die bei uns Pflanzen bestellen, egal ob für den Unterricht, für die Ausgestaltung der Schule oder richtig zur Arbeit mit Schulgärten. Was sich auch immer mal ändert, ist ja in jeder Schule immer auch jedes Jahr wieder alles neu. Also wenn Schulen gerne Pflanzen haben möchten oder Projekte machen sollen, dann möchten sie sich an uns wenden. Wie gesagt, problematisch ist immer, ich muss immer gucken, was für Arbeitskräfte habe ich, wie viel habe ich, das wird jedes Jahr neu entschieden. Und dann gucken wir, was wir tun können. Und je mehr die Lehrer sagen, wir machen mit, wir brauchen nur das Gelände oder das Material und wir bringen uns da viel mit ein, umso eher kann ich viele Leute hier unterbringen.
Wie viele Klassen habt ihr denn hier so, die hier Beete haben oder sonst Sachen machen? Oder wie viele Schulen kann man das, ich weiß nicht, wie man es am besten aufschlüsselt.
Also muss man unterschiedlich sehen. Wir haben momentan diese Kita, die bei uns ein kleines Beet bearbeitet. Kitas haben bei uns eine Sonderstellung, weil sie sind nicht so unbedingt das Klientel, was wir sofort ansprechen wollen. Aber wir haben gerade einen jungen Mann hier, der ganz grandios mit den Kindern das macht. Und für den habe ich immer ein Stückchen Erde frei. Wir haben eine Klasse aus der Mendelschule, eine erste Klasse, die Beete selber bearbeiten. Wir haben eine dritte Klasse aus der Elisabeth-Schorkund-Schule, wo jedes Kind so knapp 2 Meter Beet hat und bepflanzt und pflegt. Das ist schon eine ganze Menge. Und dann haben wir auch aus der Elisabeth-Schorkund-Schule, das ist der Unterricht, den ich dort mache, einen Unterricht, wo Kinder eben auch Beetunterricht machen und naturnahe Projekte. Und der Rest unserer Fläche geht weg für ein Projekt von der Humboldt-Schule, die Gemüse anpflanzen. Letztes Jahr haben sie Mais angepflanzt, das Jahr davor haben sie ein Kartoffelprojekt gemacht. Also sie versuchen jedes Jahr irgendwie im Garten ein Projekt zu machen, da sind 3 Klassen da. Und der Rest geht dann weg für diese Kartoffelprojekte von verschiedenen Schulen, die dann entweder 2-3 Mal kommen oder auch nur legen und ernten, je nachdem, wie die das da wollen. So, und die andere Hälfte unseres Landes hat die Schülerfirma, die von der Schule an der Heide hier praktisch über das ganze Jahr eine bestimmte Fläche bearbeitet.
Ich hatte mal mit Frau Rasselbruch gesprochen und da kurz angerissen, was eine Schülerarbeitsfirma ist. Kannst du kurz zusammenfassen?
Das sind Schüler aus der ISS, also Schulen, die sehr weit gefächert auch anbieten und zwar interessenorientiert, hoffe ich jedenfalls, dass sie das machen, was Schüler so machen wollen. Und ich weiß, dass von dieser Schule, von der Frau Rasselnbruch, die Kinder verschiedene Projekte durchlaufen können und dann eingeteilt werden. Und die Schüler, die wir jetzt haben, sind praktisch 9., 10. Klasse, machen praktisch auch ihre Prüfungsarbeiten hier. Und die lernen hier, wie eine Firma funktioniert. Das ist also noch nicht vergleichbar mit einer Firma so auf dem freien Markt. Die haben einen anderen Status, das ist schon noch Schule, aber sie haben eben einen Geschäftsführer, einen, der für die Finanzen zuständig ist. Oberchefin ist natürlich die Lehrerin, aber die verdienen auch Geld, die können ihre Pflanzen verkaufen und können also wirtschaften bei der ganzen Geschichte und lernen praktisch, wie auf dem freien Markt so eine Firma funktioniert, wie man sich zu benehmen hat, was wichtig ist, was vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Also eigentlich eine ganz tolle Sache für Schüler.
Ganz andere Frage. Merkt ihr als Schulgarten eigentlich sowas wie Trends? Also dass zum Beispiel so Stadtgärtnern sich zunehmend größerer Beliebtheit erfreut, oder merkt ihr ein verändertes Umweltbewusstsein bei Leuten? Kommen, sag mal, jetzt hier aus eurer Nachbarschaft mehr Leute mit Fragen oder Pflanzenwünschen oder so Leute wie ich mit Headsets und sagen, können wir bitte mal was erfahren über Tulpen? Also ist irgendwie, macht sich da irgendwie was bemerkbar oder eher nicht so?
Also wir merken schon das Interesse vor allem auch jüngerer Leute, Dinge über den Garten zu erfahren. Das merkt man schon. Ansonsten ist diese Gartenarbeitsschule, wir bestehen ja so ungefähr seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, immer auch sehr eng kontaktiert worden oder sehr, sehr eng verbunden gewesen mit der Bevölkerung ringsum, die hier also wirklich auch ihren Rhabarber mal sich geholt haben oder mal gefragt haben, ob ein Maggi-Blatt da ist oder so. Der Kontakt ist schon auch immer noch da, aber es sind jetzt ja bei uns viele junge Leute zugezogen durch den Wohnungsbau ringsrum und die kommen schon und fragen. Ich habe auch hin und wieder Anfragen, habt ihr denn Land für uns? Wir wollen gern so in diese Richtung Gärtnern gehen. Das ist bei uns natürlich schwierig, weil ich dieses Land für die Klassen haben will. Ich will das nicht anderen weggeben, muss ich einfach sagen. Die Schulen, die Schulkinder sollen hier raufkommen. Und so groß sind wir nicht, also ich habe jetzt nicht Unmassen an Land. Aber die Anfragen kommen schon und sag mal, an den Kindern, die sind ja relativ kurze Zeit mit mir zusammen, da kommt das vielleicht nicht so zum Tragen. Ich weiß aber als Lehrerin, wo ja solche Themen durchaus auch im naturwissenschaftlichen Unterricht angesprochen werden, dass die Kinder sehr interessiert sind an Gesundheit, ich mache jetzt gerade gesunde Ernährung. Die Fragen habe ich vor 20, 30 Jahren nicht gekriegt, die ich heute kriege. Ja, also die sind schon sehr umweltbewusster geworden und machen sich darüber Gedanken, wie ist das mit der Umwelt, warum ist manches kaputt, warum funktioniert manches nicht mehr so. Auch altersabhängig sicherlich, aber das Interesse ist auf alle Fälle da.
Und ihr habt halt auch wie viele freiwillige Ökologen? Also man kann hier auch sein freiwilliges ökologisches Jahr machen. Und wie viele sind denn gerade hier?
Jetzt sind es gerade 4, wobei das schon ein bisschen ganz gut ist. Wir haben eine gekriegt, die ist später eingestiegen und die hat dann bei uns halt noch den Platz gekriegt. Wir bräuchten 3, da die aber ab dem jetzigen September auch für uns Kosten verursachen, was ich durchaus verstehe und nachvollziehen kann. Und was ich meine, die machen bei uns ja auch wirklich auch Arbeit. Aber ich kann das natürlich nicht finanzieren, so in großem Umfang. Bin also darauf angewiesen, dass unser Amt das bezahlt und die haben eben auch nicht viel Geld. Deswegen werde ich mich ab September mit 2 freiwilligen Ökologen begnügen müssen. Das ist schon ganz schön haarschknapp, muss ich sehen, wie das hinkommt. Dazu kommt, als ich hier angefangen habe, vor, ich glaube, 13 Jahre sind es jetzt, vor 13 Jahren arbeiteten hier noch 6 Leute, davon 2 Lehrer, 4 ausgebildete Gärtner. Heute habe ich noch einen Gärtner. Ich bin mit einer halben Stelle hier. Das heißt, wir sind auch ganz, ganz wenig Personal. Es ist schon alles sehr knirscheng gerechnet. Also da muss man gucken und hoffen, dass nicht noch weiter abgebaut wird, weil ich bin, glaube ich, so an der Grenze des Machbaren. Wenn also einer krank ist, muss ich überlegen, was ich mache.
Noch wieder ein abrupter Themenwechsel, dass in der Stadt auch zunehmend Brachflächen genutzt werden für ja, Gemeinschaftsgärten oder Gemeinschaftsprojekte, die in irgendeiner Weise mit Pflanzen zu tun haben, ist nicht so wahnsinnig neu. Was ich daran interessant finde, ist, es geht halt irgendwie ein bisschen weg von diesem Kleingartending, von diesem, ich habe meine Hecke und ich sitze dahinter mit meinem Liegestuhl, sondern die Leute machen wirklich gemeinsam was, also die arbeiten gemeinsam. Ist das eine Idee, mit der du grundsätzlich was anfangen kannst?
Finde ich total toll. Ich bin ab und zu mal im Prenzlauer Berg und sehe, wie da Baumscheiben bepflanzt werden, was für mich so als, sagen wir mal, gartenaffiner Mensch vielleicht manchmal ein bisschen komisch wirkt, weil so kunterbunt und vielleicht auch nicht mit dem Hintergrund wissen, dass diese Pflanze vielleicht mehr Sonne bräuchte und die vielleicht weniger. Aber damit kann man super leben. Ich finde, dass Leute sich dafür engagieren, Flächen, die nicht schön aussehen, schön zu gestalten und zu bepflanzen, finde ich grundsätzlich genial, in Ordnung. Und ich sehe auch diese soziale Komponente, dieses gemeinsam etwas machen und auch noch etwas Sinnvolles, finde ich total toll. Und ich meine, es gab ja auch in der Geschichte Deutschlands Zeiten, wo jeder Fleck irgendwie bepflanzt wurde mit Kartoffeln oder sonst was. Soweit muss man es vielleicht nicht machen, aber solche Flächen eben wirklich nicht schlecht aussehen zu lassen, sondern sinnvoll zu nutzen, finde ich total in Ordnung. Sollten wir viel mehr machen.
Die Gartenarbeitsschule ist jetzt kein klassischer Gemeinschaftsgarten, aber ein paar Ähnlichkeiten gibt es trotzdem irgendwo, die vor allem damit zu tun haben, was du selber schon angesprochen hast, dass man Wissen weitergeben muss, dass man sich organisieren muss und auch, dass man Wissen organisieren muss, weil ihr zum Beispiel mit Freiwilligen arbeitet, die dann nur für ein Jahr bleiben und dann übernimmt der Nächste. Die sind halt auch sehr unterschiedlich. Hast du eine gute Idee, wie man sowas so organisieren kann, dass es nicht verloren geht? Also wie man dieses Wissen in irgendeiner Weise so, naja, nicht nur bewahren kann, ja, sondern dass man halt irgendwie halbwegs reibungsfreie Übergänge zum nächsten Jahr schafft. Also man braucht ja da irgendeine Art von Infrastruktur, die man in so einem Gemeinschaftsgarten sicherlich auch braucht, weil sonst der eine pflanzt was, der andere hält es für Unkraut. Also das finde ich halt tatsächlich immer ganz schwierig bei Sachen, wo man halt teilt, aber nicht alle gleichzeitig da sind.
Also ich glaube, wenn man solche Gemeinschaftsgärten hat, sollte jeder schon so sein Stück haben, für das er verantwortlich ist. Und da muss nicht unbedingt ein anderer mit rein, weil wie gesagt, ich sehe das Radieschen und der reißt es als Unkraut unter Umständen raus. Das ist, glaube ich, kontraproduktiv. Was ich für ganz wichtig halte, muss ich nach wie vor sagen, unsere Kinder müssen im frühen Alter lernen, dass Essen nicht vom Himmel fällt oder in einer Halle irgendwo rumliegt und wir müssen nur noch kaufen, sondern die müssen wirklich lernen, wie Essen entsteht, was da auch für Arbeit drin steckt. Und wenn sie diese Prozesse 2-3 Mal durchlaufen sind, wenn die 2-3 Mal Kresse ausgesät haben, Radieschen geerntet haben, Kürbis gepflanzt haben, was weiß ich, dann ist A, dieses Interesse da, dann bleibt natürlich im Gehirn auch was hängen und dann geht so ein Wissen auch nicht verloren, wenn die dann 10 Jahre später sind. Zumal wir ja zu dem Wissen, was sie sich so aneignen, heute auch noch die ganze Möglichkeit des Internets haben. Viele Sachen kann man ja auch sehr einfach oder relativ einfach mit anderen teilen oder auch sich von anderen heranholen. Also wenn man Fragen hat, gibt es das Internet immer. Insofern denke ich, kann man solche Übergänge schon sehr harmonisch gestalten. Was so unsere freiwilligen Ökologen angeht, haben die ja dieses Vorleben nicht. Die haben ja teilweise gar nicht viel über Garten erlebt und sind eigentlich immer fasziniert, A, über die Kinder, die sie hier sehen. Das ist für die auch was völlig Neues, wie Kinder auch reagieren, auch diese älteren Kinder, die ja so pubertär manchmal ein bisschen problematisch rüberkommen. Die müssen aber so sein, hat meine Mutter zu mir gesagt, was ja wohl auch stimmt. Aber wie die eben wirklich, gerade zum Tag der offenen Tür, hast du das vielleicht selber gesehen, wie diese Kinder, die manchmal wirklich hier kreuz und quer rennen und du könntest eigentlich hinter jedem, ich sag jetzt mal nett, etwas mehr organisierend hinterherlaufen. Und da laufen die eben an solchen Tagen, wo die von außen eben wirklich ganz viel Zuspruch und Zuwendung kriegen und auch Lob, sind die ganz anders. Ja, und das zu sehen ist schon auch erhebend, muss ich sagen. Auch für mich selber immer wieder so ein herzerweichendes Gefühl dabei, ne? Ja, und die freiwilligen Ökologen, die wir jetzt haben, haben dieses Vorleben halt nicht. Die fangen schon oder wir fangen mit ihnen immer wieder neu an. Ist aber auch schwierig in einer Anlage wie bei uns. Bei uns gibt es so viele kleine Tätigkeiten, die gemacht werden müssen, die jeder Einzelne für sich gar nicht großartig erwähnenswert ist, aber sie muss gemacht werden. Wenn sie nicht gemacht wird, sieht man das irgendwann. Ja, also die lernen, glaube ich, wirklich immer wieder neu.
Also ansonsten hilft im Großen und Ganzen machen.
Machen, ja. Learning by doing, ne?
Ja. Ja. Ich habe noch eine lustige Spezialfrage. Die wird sehr deshalb interessant, weil ein Foto ist. Ich habe ein Foto von einer Freundin, von einer Pflanze. Also eine Freundin hat ihre Pflanze fotografiert und hat gesagt, sag mal, weißt du, was das ist? Ich werde dieses Foto nachher einbetten. Ich habe auf irgendeine Art von Zwiebelgewächs hier oder Lauch oder sowas getippt.
Ja, Allium. Lauch.
Oh, okay. Ja. Ich habe nur geraten, weil ihr kennt es vom Schnittlauch. Der sieht so ähnlich aus, nur ein klein.
Richtig. Richtig. Gehört also in die große Familie. Allium. Weiß nicht, ob die Lauchgewächse heißt, jedenfalls Allium. Und dann muss er einfach auch mal gucken. Ich weiß nicht, sie wird die Zwiebeln wahrscheinlich im Markt gekauft haben, in der Gärtnerei oder so. Welche spezielle Sorte kann ich dir jetzt so nicht sagen, müssten wir auch nachgucken. Aber auf alle Fälle ist es ein Lauch, ein Zierlauch.
Haben wir das tatsächlich auch schon beantwortet? Das ist ja toll. Ich hatte nur geraten.
Um mal zu sagen, ich finde es ja gut, ich habe ein Foto. Oft ist es so, dass Kollegen oder Leute, die wissen, ich bin so ein bisschen, also ein paar Pflanzen kenne ich, die kommen dann, du, ich habe da eine Pflanze im Garten, die hat rote Blätter. Lang und breit und die Blüte ist rosa, was ist das? Und davon gibt es dann ja meistens ein paar mehr, also das ist dann manchmal schwierig. Aber mit dem Foto ist schon richtig.
Foto geht.
Foto ist schon richtig.
Gut. Ja. Wenn also Identifizierungsprobleme anstehen, Fotos machen.
Genau. Jawohl.
Letzte Frage: Hast du eigentlich abends nur Lust, deinen eigenen Garten zu gießen?
Ich bin momentan noch in der komfortablen Situation, Eltern zu haben, die auch gerne im Garten sind. In der weniger komfortablen Situation, dass ich 3-4 Abende in der Woche auch weg bin oder weg muss, Ich hoffe immer, dass das Wetter mitspielt. Gestern hat es mitgespielt. Mal sehen, wie es die nächste Zeit sein wird. Ja, ich habe schon auch noch Lust, was zu tun. Ich komme nicht immer dazu. Aber da muss so ein Garten auch durch. Also wenn der Salat nicht genug Wasser kriegt, kann ich keine ernten. So einfach ist das. Aber bis jetzt hat es immer geklappt.
Angelika, ich danke dir ganz herzlich.
Gerne, gerne.
Ich hoffe, ich darf wiederkommen.
Ja, ich denke schon. Gut, natürlich, immer gern.
Na denn, tschüss. Ja, tschüss. Schönen Tag dir.
Ja, auch danke.